Ich habe mal mein Thema so genannt, vom Suchen und gefunden werden. Und wie gesagt, es geht um einen Schatz. Und wer aufmerksam Nachrichten verfolgt, hat das vielleicht mitbekommen. Ja. Wer hat es schon mitbekommen, die Meldung? Ja, einige, okay, sehr schön. Man hat einen Sensationsfund gemacht in Ägypten, in der Nähe von Luxor, Tal der Könige, ja, da soll das dann auch alles ausgestellt werden. Also man hat einen Sensationsfund gemacht. Man nimmt an, ungefähr zwischen 950 vor Christus und 700 vor Christus. So alt müssen die Sargophage sein aus Holz. Man hat 30 Stück gefunden. Ja, die lagen alle so in der Reihe und wie man hier sieht, unten drunter lagen noch mal ein paar. Ja? Also es waren 12 unten und die obere Ablage waren 18 Sargophage von Männern, Frauen und Kindern. Und man weiß, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es irgendwie Leute waren aus der Priesterdynastie der damaligen Zeit. Und es ist natürlich ein Schatz, der unbezahlbar ist für das Land Ägypten. Ja. Und jetzt sieht man mal ein bisschen hier, wie die gut erhalten die Teile sind. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, fast 3000 Jahre alt. Ja. Das sind Farben, die beständig sind. Ja. Wir müssen unser Häuschen ja alle paar Jahre wieder neu streichen. Die 3000 Jahre. Und es sieht aus wie vorvorgestern. Also nicht wie gestern, ja. Aber ich finde auch Wahnsinn, wie die kunstvoll bemalt sind, ja, irgendwelche Symbole, Ornamente. Wir wollen da heute gar nicht im Detail eingehen, weil es geht ja nicht um Ägyptologie. Aber ich würde nur sagen, boah, das ist ein Sensationsfund, den die gemacht haben, ja. Wir nehmen das so ein bisschen am Rande wahr, aber für Ägypten und für die Leute, die sich um Historie kümmern und Altertum, für die ist es eine Sensation. Hier sieht man die, eine ganze Menge Wissenschaftler, wurde extra ein Riesenzelt aufgebaut an der Fundstelle, um die ganz fein säuberlich zu katalogisieren, um auch sie zu überprüfen. Und hier sieht man, wie ein Sargdeckel sozusagen geöffnet wird. Ja? Bei den weiteren Bildern habe ich einfach aufgehört, weil vielleicht haben manche auch Hunger und wollen nachher noch ein bisschen was essen. Und dann wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das habe ich auch nicht gewusst. Wusstet ihr, wie man vor allem den Unterschied zwischen Männern und Frauen erkennt bei einer Mumie? Frauen hatten offene Hände, Männer, denen hat man die Hände geschlossen. Jetzt weiß ich nicht, ob das auf irgendwas Tieferes hindeutet, Shopping oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja? Ich will auch keine Klischees bedienen, nein, das würde mir fernliegen. Ja? So. Aber ich wollte nur sagen, ja, das ist ein Schatz ja, für Ägypten. Und man ist so drauf gestoßen bei Arbeiten und gar nicht, dass das so beabsichtigt war und zumindest auf jeden Fall nicht erwartet wurde. Eine Sensation für Ägypten. Wie gesagt, unser Thema heißt vom Suchen und gefunden werden. Es soll um einen Schatz, um Schätze gehen. Und da ist auch die Bibel immer wieder voll davon. Ja? Ich nenne meinen ersten Gedanken mal vom Suchen und Finden. Ja? Menschen, denke ich, also suchen tun wir alle irgendwie, immer. Also unser ganzes Leben, glaube ich, ist so ein bisschen auch eine Suche. Ja? Also einmal sucht man ja, vielleicht irgendwie Beschäftigung, ja, um aus der Langeweile rauszukommen. Wenn man dann voll im Getriebe ist, sucht man vielleicht wieder die Ruhe, ja, nicht, vielleicht nicht die Langeweile, vielleicht sucht man den Feierabend. Also man sucht so Verschiedenes, aber es gibt natürlich auch noch tiefer viele Dinge, die wir suchen. Einer, ein Theologe, hat es mal so zum Ausdruck gebracht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Ravi Zacharias. Ja. Lebt in England, indischen Ursprungs und ist einer, der sich sehr stark mit der Philosophie auseinandersetzt und was Menschen antreibt. Und er sagt, es gibt vier fundamentale Fragen des Lebens. Kurz zusammengefasst sagt er, es geht um Herkunft, um unseren Sinn, es geht um Moral, wie wir leben sollen und unser Ziel, wozu leben wir eigentlich? Und das beschreibt er so, das ist die Suche, die uns antreibt. Und wenn man anschaut, Religion, Philosophie, die Bücher, seit Jahrtausenden, das treibt uns an. Wir sind auf der Suche. Und manchmal finden wir was vielleicht, wo wir gar nicht vermutet haben, etwas zu finden. Und manchmal suchen wir es und finden nichts. In der Bibel finden wir vom Suchen und Finden immer wieder, kommt das vor, in Gleichnissen, in Geschichten. Und eine davon wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, nämlich im Matthäusevangelium. Ja, also im Neuen Testament wird davon berichtet, nämlich ein ganzes Kapitel über Gleichnisse. Ganz verschiedene Gleichnisse und Gleichnisse, steckt schon im Wort, sind Vergleiche. Jesus vergleicht hier etwas, in einer Geschichte taucht irgendwas auf und dann sagt er, das ist ein Bild für die Wirklichkeit. Und was er hier beschreiben möchte, da soll es heute so ein bisschen drum gehen. Ich möchte es mal ein bisschen vorlesen. Das Himmelreich, andere Übersetzungen würden vielleicht sagen, das Reich Gottes, gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. So, das ist unser kurzer Text, über den wir uns heute Gedanken machen möchten. Und natürlich stellt sich die Frage, was will uns Matthäus mitteilen? Natürlich können wir auch weitergehen. Was will uns Jesus mitteilen oder die Menschen der damaligen Zeit, was wollte er mitteilen? Aber Matthäus hat es aufgeschrieben, nicht nur um zu sagen, guck mal, solche Geschichten hat er Jesus erzählt, nett war's, sondern um irgendeine Message uns heute mitzugeben, den Lesern in der damaligen Zeit vor fast 2000 Jahren, als das Evangelium geschrieben wurde, und seitdem geht es um die Welt. Und es spricht zu Menschen. Die spannende Frage ist, was will er uns mitteilen? Man muss klären, das ist klar. Ja. Man muss klären, ja, und das muss man gleich sagen, ja, wir haben gemerkt, es sind zwei Bilder, von denen hier gesprochen wird. Ja. Einmal, da geht es um Schatz im Acker, und das andere Mal ist eine Perle dort im Spiel. Und da muss man immer gucken, was ist denn hier eigentlich was? Und da möchte ich euch jetzt auf die Reise schicken. Keine Sorge, ihr dürft sitzen bleiben. Aber ihr habt schon mal ein bisschen geübt, ja, Emi hat es schon gesagt, dreht euch um, nach vorne, nach hinten, nach unten, wo sitzen Menschen hier noch um euch herum. Ja, von daher, wir schauen uns den Text an und ich möchte euch einfach sagen, geht doch mal ganz kurz auf Entdeckungsreise. Was fällt euch auf oder so, ja? Oder was will uns da Matthäus eigentlich schreiben oder Jesus sagen, und was entdecken wir da, um was geht's da eigentlich? Und da kann man mal Gedanken machen. Ihr müsst auch nicht bis in die tiefsten Tiefen vordringen, aber so, was fällt auf den ersten Blick mal so auf? Was könnte der tiefere Sinn dieser Geschichte oder dieser Gleichnisse sein? Ja, und jetzt seid ihr herausgefordert. Ihr sitzt schon praktisch nebeneinander, es sind nur wenige Lücken. Also von daher geht aufeinander zu, setzt euch nebeneinander, stellt euch vielleicht kurz vor, falls ihr euch nicht kennt. Und dann steigt ein, ihr habt ein paar Minuten Zeit und ich breche die Geschichte von vorne wieder ab, ja, und sammle dann Ideen. Aber keine Sorge, ihr müsst keinen Rapport schreiben oder sonst irgendwas. Los geht's. Ich will keine Abfrage machen, aber ich bin neugierig einfach. Mist. Was habe ich vorhin gesagt? Nein, aber man kann freiwillig. Wer hat Bock, irgendwas zu teilen? Was habt ihr entdeckt? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, darum geht's? Oder das ist der tiefere Sinn? Oder habt ihr irgendwas, vielleicht was ganz Neues entdeckt? Keine Ahnung. Erzählt mal ein bisschen. Wer traut sich? Das müssen nicht alle weggucken auf den Boden oder hier, ne? Okay, ja.
Also mir ist aufgefallen, dass er musste ja nicht alles verkaufen, egal von den beiden, denn beide haben es ja aus Freude gemacht. Also er hat irgendwie gesehen, boah, das ist so cool und alles andere ist so sinnlos. Und deshalb mache ich das, weil das andere wahrscheinlich nicht so viel wert hat wie der Acker.
Die Freude ist so groß, deswegen Begeisterung, verkauft alles, ja. Weiter. Oh, sehr spannend, sehr spannend. Da kommen wir noch zu. Ja, ja, sehr gut. Weiter. Ja, weitere Ideen. Bei beiden geht es um Geld. Knete, ja. Okay, ja. Ja. Okay, sehr gut, ja. Weiter. Noch Ideen? Ja, genau, ja. Hat man Angst, dass es wieder weggeht oder so, ne? Ja, genau. Noch Ideen? Entdeckung? Ja, eigentlich könnten wir schon Schluss machen. Wir betonen mal ein, zwei Sachen, ja? Da haben wir es, ja? Aber so leicht kommt ihr nicht davon. Ist ja klar. Aber es waren schon zwei, drei gute Sachen drin, weil auf die möchte ich gerne auch nochmal hinaus. Vielleicht ein bisschen an Reihenfolge. Ich möchte mit dem Bild 1 anfangen. Es waren ja zweimal, ja? Zwei Bilder, die fast genauso irgendwie sind und doch ein bisschen anders sind. Das erste, da geht es um, da wird was Verborgenes gefunden. Ja? Gucken wir uns das mal ein bisschen an. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Jetzt muss man wissen, aus der damaligen Zeit, das war so, es gab keine Banken in dem Sinn und auch keine Tresore. Das, man sagt, üblich, und das war bis vor ein paar hundert Jahren noch so, also es war nicht nur in der Antike und dort so, sondern man weiß, wenn man Geld hatte, was geerbt hatte oder irgendwie, das Sicherste war, wenn man irgendwo ein Loch gräbt und es vergräbt. Ja, das war der normale Spareransatz, ja, also Sparabsatz tief unten. Ja. Das Beste ist natürlich, wenn man sich gemerkt hat, wo es ist. Ja. Also vielleicht nicht ein Schild, hier ist mein Schatz, ja, sondern man merkt sich, okay, am dritten Stein nochmal vier darüber und dann sollte man sich gemerkt haben, da ungefähr ist der Schatz für schlechte Zeiten. Und jetzt wissen wir natürlich nicht die Geschichte drumherum und man muss auch gleich sagen, bei Gleichnissen, ja, Gleichnisse wollen nicht in jedes Detail ausgelegt werden, sondern zielt auf so einen Hauptpunkt hin. Ja. Jesus hat jetzt nicht, es gibt auch viele Abhandlungen, ja, ist es überhaupt rechtens, was dieser da macht und so weiter, der sollte doch den Vorbesitzer informieren darüber, dass hier ein Schatz gefunden wurde, wahrscheinlich war es ein Tagelöhner, obwohl, nein, hat er überhaupt so viel Geld? Also, versteht ihr, das sind viele Fragen drumherum, die uns aber letztlich nicht weiterführen. Man könnte vielleicht überlegen, vielleicht ist der alte Besitzer auch verstorben, deswegen wusste niemand mehr was von diesem Schatz, weil es hat sich keiner beschwert, als er ihn gekauft hat. Also das ist aber eigentlich gar nicht das Zentrum, sondern es geht hier, der Schatz, der ist im Verborgenen, wird im Verborgenen gelassen, ehe es jemand anders findet und der geht hin in lauter Freude und sagt, ich setze alles ein, was ich habe für diesen Dings, weil das ist der Hammer, das ist mein Schatz. Ja? Und darum soll es gehen. Ich denke, echte Schätze findet man in der Tiefe, das könnte drin liegen. Ist jetzt schon ein bisschen Auslegung auch von mir so ein bisschen drin. Es gibt ganz verschiedene Richtungen, in denen man diesen Text auslegen kann. Könnt auch sagen, manche sagen, dieser Mensch, der das findet, steht für Jesus. Andere sagen, nee, das steht für die Menschen, die auf der Suche sind und manchmal gar nicht bewusst auf der Suche sind, aber irgendwie stolpern sie manchmal über Verborgenes in ihrem Leben. Und auf einmal beginnt eine Suche und eine Freude und auf einmal wird alles anders. Und ich möchte es ganz bewusst doppeldeutig lassen, ja? Manchmal muss man graben, nur an der Oberfläche zu leben. Und das könnte vielleicht schon auch da drin stecken. Nur einfach an der Oberfläche zu leben und so durchs Leben zu schreiten, ist zu wenig. Sondern man findet nochmal, manchmal muss man auch tiefer graben, um zu einem Schatz vorzudringen. Und ich möchte es doppeldeutig sehen, weil ich glaube, dass manchmal, wenn wir in der Tiefe sind, in unserem Leben, dass wir dadurch, ja, dass es nicht immer nur schlimm ist, sondern herausfordernd ist für unser Leben und vielleicht manchmal durch Tiefen und durch Krisen wir nochmal angeregt werden, ganz neu nochmal auf die Suche zu gehen. Und ich glaube, dass das auch ein Bild dafür sein kann. Da kommt man was, es ist nicht oberflächlich so schnell zu sehen, sondern es passiert durch Umstände. Der hier musste arbeiten, ackern und irgendwie stößt er drauf im Verlauf seines Lebens. Und dann findet er einen Schatz, der verändert alles. Und ich glaube, dass manche Leute sagen würden, ja, in der Tiefe meines Lebens, in mancher Krise, da habe ich nochmal angefangen nachzudenken. An der Oberfläche war ich immer satt, wenn es immer gut geht. Hey, ich sage auch ganz ehrlich, ja. Man braucht Gott nicht, um einfach glücklich zu sein. Aber wer Gott einmal kennengelernt hat und es verschmeckt hat, der kann sich ein Leben ohne ihn oft nicht mehr vorstellen. Der hat einen Schatz gefunden. Echte Schätze findet man in der Tiefe. Von daher, nicht jede tiefe Situation, nicht jede Krise, nicht jede Herausforderung im Leben ist schlecht. Ich sage auch, nicht jede Krankheit ist schlecht. Damit sage ich nicht, oh, Krankheit ist super. Ich wünsche dir Krankheit oder Krise. Nein, aber in jeder Krise ist auch eine Chance, nochmal nachzudenken, in die Tiefe zu gehen. So. Und was entdecken wir? Zum Glück lässt sich Gott, ich sag mal, das Himmelreich, Gottes Reich finden. Denn es will nicht unbedingt verborgen bleiben, sondern es ist dort für die, die schürfen, hier in diesem Bild, einer, der gräbt, hat es vielleicht nicht beabsichtigt, einen Schatz zu finden, aber er findet ihn. Aber es geht deswegen, weil Gott sich finden lässt. Und das finde ich schön, ja. Eine schöne Geschichte, die hier uns gebracht wird. Und Jesus sagt es so und sagt, hey, es lohnt sich, tiefer zu graben. Ich lasse mich finden. Du wirst einen Schatz finden. Und wenn du ihn findest, ja, dann setz alles dafür ein. Und manchmal gibt es ganz skurrile Geschichten. In Ludwigsburg machen wir gerade so einen Alpha-Kurs. Das heißt, ein Kurs, wo man sich über die Grundlagen, die Basics des christlichen Glaubens unterhält und dann im Gespräch ist. Und ich habe da eine Einheit übernommen und habe mich vorbereitet und habe nochmal das Leben dieses Alpha-Kurs-Autors so mir angeschaut und so ein bisschen gelesen, was er selber darüber schreibt, wie er zum Glauben gekommen ist. Der Typ heißt Nicky Gamble und lebt in London, ist mittlerweile Pastor einer großen Gemeinde. Sein Leben hat sich radikal verändert, weil in Zeiten seines Studiums war er, so würde er sagen, oder so beschreibt er es, ich war Atheist oder Agnostiker. Agnostiker sind die Menschen, die sagen, na, ich weiß nicht ganz genau, wie es wirklich so ist. Ich lege mich mal nicht fest. Vielleicht gibt es Gott, vielleicht gibt es ihn nicht. Atheisten sind eher, die sich radikal auseinandersetzen, sagen, nee, Gott kann es nicht geben. Also irgendwo so da würde er sich beschreiben. Und er hat seinen Zimmerkollegen im WG-Wohnheim immer gewarnt und hat gesagt, lass dich nie mit Christen ein. Wenn einer klopft an der Tür, lass ihn nie herein, sondern rede nur durch einen Spalt mit ihm. Ja? Sonst fangen sie dich. Ja? Das war so sein Lebensprinzip. Vielleicht hat er es auch humorvoll gesagt. Auf jeden Fall war er eines Abends zutiefst geschockt, als sein WG-Kumpel und Freund gekommen ist und gesagt hat, dass er und seine Freundin, dass sie Christen geworden sind an diesem Abend. Und er hat gesagt, das kann nicht sein. Du warst doch sonst immer ein netter Mensch, ja? Und dann hat er gesagt, boah, ich muss mich auseinandersetzen mit allen Philosophien. Und ja, vielleicht war er damals einfach noch im jugendlichen Enthusiasmus. Er hat das so geschrieben, ich wollte Buddha lesen, Marx und so weiter. Nichts war da, aber er fand eine alte, verstaubte Bibel. Und dann beschreibt er, was in dieser Nacht passiert ist. Ich fing mit dem Matthäus-Evangelium an und las es ganz durch. Dann das ganze Markus-Evangelium und das ganze Lukas-Evangelium. Um 3 Uhr morgens war ich halb mit dem Johannes-Evangelium durch, als ich einschlief. Ist noch nicht vorbei. Am nächsten Morgen las ich Johannes zu Ende, dann las ich mich weiter durch den Rest des Neuen Testaments. An diesem Tag, am nächsten Tag und am darauffolgenden Tag las ich immer weiter. Ich war Student, ich hatte viel Zeit. Gesegnet ist das Studium, ja? So lange, bis ich das ganze Neue Testament durch hatte. Wisst ihr, das hat sein Leben verändert. Er hat gesagt, die Bibel ist für ihn zu einem Schatz geworden. Er hat es nicht beabsichtigt, nein, er ist drauf gestoßen worden, vielleicht irgendwie im Acker da hängen geblieben und hat gemerkt, da ist was nachgegraben, im Bild gesprochen. Und er hat diesen Schatz in diesem alten, verstaubten Buch gefunden und er hat Gott gefunden, er hat Jesus gefunden. Und er ist ein Fürstreiter geworden dafür, dass Menschen, und sagt, er wünscht sich, dass andere Menschen genau diese Erfahrung machen, nicht einen Schatz finden in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das war ihm auch wichtig. Er hat gesagt, nicht nur einfach, du musst halt glauben, sondern er hat gesagt, wir haben allen Grund, rational auch an den Glauben heranzugehen und zu prüfen, welche Fakten, wie das aussieht mit den alten historischen Schriften. Und er sagt, und deswegen hat er den Alpha-Kurs geschrieben, wir brauchen uns nicht zu verstecken, sondern es gibt so viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass das, was überliefert ist in diesen alten Quellen, dass es vertrauenswürdig ist. Wie eine spannende Reise. Ein Mensch, der einen Schatz findet, es radikal verändert sich sein Leben. Und vielleicht könntest du deine Geschichte genauso dazusetzen, dass du sagst, oh ja, ich habe Gott gefunden. Ich habe ihn vielleicht gesucht, andere sagen, ich habe ihn gar nicht so gesucht. Wurde drauf gestoßen. Aber ich glaube, das Wesen, das Tiefste dieses Schatzes ist ja nicht nur ein anonymes Gebilde, ein Staatswesen, Reich Gottes oder wie man es nennt. Nein, dieses Reich Gottes lebt vor allem von einem, nämlich von der Begegnung mit Jesus, mit Christus. Für die Menschen damals, seine Jünger, es war die Begegnung mit Christus, mit dem Messias. Das war oberflächlich nicht klar. Es gab so viele Leute, haben gezweifelt an ihm. Manche fragten, wer bist du wirklich? Andere haben gesagt, oh, in deinen Taten, in der Art und Weise, wie du umgehst mit den Menschen. Und in dem, wenn wir das Alte Testament, die alten Schriften lesen, was versprochen ist, dass einer kommen wird, wenn wir das zusammennehmen, haben sie unter der Oberfläche herausgefunden, gemerkt, tiefer nachgedacht und gemerkt, Christus, du bist unser Schatz. Jesus, du bist es. Du bist der Schatz der Schätze. Das finden wir im Kolosserbrief. Da schreibt einer der ersten Missionare, Paulus, der damals durch die Welt gezogen ist, Gemeinden gegründet hat. Und er sagt es so zusammenfassend. Er sagt, in ihm, und er meint Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Eigentlich nicht Punkt, Punkt. Ein Punkt reicht. Aber versteht ihr mal, da steckt, der meint das Wort alle. Also nicht nur, in Jesus liegen auch Schätze der Erkenntnis und Weisheit. Bei anderen auch. Nein, er sagt, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, wenn wir Christus begegnen, uns auf ihn einlassen und entdecken, oh, er wird immer mehr zu meinem Schatz, zu meinem Zentrum. Wir sagen, boah, das ist der Schatz der Schätze. Und dafür bin ich bereit, alles einzusetzen. Jesus sagt, hey, wenn du mal das Reich Gottes findest, so beschreibt er es. Sagt, wer das Reich Gottes findet, wer einmal es gespürt hat, verschmeckt hat, neugierig geworden ist, eine Sehnsucht bekommen hat, der wird bereit sein, sein ganzes Leben einzusetzen, letztlich alles aufzugeben, auf diese Karte zu setzen. Das ist ja das Bild, was dahinter steckt. Ich könnte mal fragen, ist ja alles Zufall. Der hat ja nie gesucht. Nicky Gamble, es war halt ein dummer Zufall, dass sein Zimmerkollege Christ geworden ist. Und ich würde sagen, ja, genau das war's. Zufall. Weil Zufall ist so ein tolles Wort. Ja? So doppeldeutig. Wir denken, ah, Zufall ist halt irgendwie so mathematische Universumsberechnungen, Jackpot fällt auf dich. Aber Zufall heißt eigentlich was viel Tieferes, nämlich es ist ihm zugefallen, nämlich da ist nochmal jemand anders, der sich bemüht hat. Ja? Mein Lehrer in der theologischen Ausbildung hat immer gesagt, der Heilige Geist arbeitet zu allen Zeiten an allen Menschen. Gott wünscht sich, er zieht uns, lockt uns. Er kommt nie wie ein SEK-Kommando in die Tür und sagt, hallo, ich bin der Messias. Ja? Sondern er kommt, er klopft leise an. Deswegen spricht die Bibel davon, heute, wenn du seine Stimme hörst, ist oft eine leise Stimme. Ich klopfe an deinem Herzen. Das ist er. Er bemüht sich um uns. Und wenn wir zurückschauen, wir merken, es ist mir irgendwie zugefallen. Es wurde mir geschenkt. Nicky Gamble würde es sagen. Ich würde es über mein eigenes Leben so sagen. Ja, natürlich kann man sagen, ja, es kann auch Zufall sein. Aber wenn du das mal erlebt hast, sagst du, nein, es ist kein Zufall. Nein, es ist mir zugefallen. Ja, es ist ein großes Geschenk Gottes. Das war das erste Bild. Jetzt kommen wir uns das zweite ein bisschen an. Das zweite Bild, ja, war ja so fast so ähnlich. Und ich nenne es diesmal, zum Glück wird man gefunden. Also, was stellen wir gleich fest? Jesus nämlich vollzieht einen Perspektivwechsel. Am Anfang war, das war hier richtig bemerkt, ja, genau am Anfang ist der Vergleich, ja, das Himmelreich, das Reich Gottes, das ist der Schatz, der gefunden wird. Und wie glücklich können sich Menschen schätzen, die diesen Schatz gefunden haben. Aber im zweiten ist es anders, nämlich da ist das Himmelreich selber irgendwie aktiver, ja? Liegt nicht verborgen im Acker, nein, das Himmelreich ist der Kaufmann, sehr aktiv, proaktiv, voller Liebe sucht er, also hier als Bild, Kaufmann mit einer großen Liebe zu Perlen, ja? Und das war auch damals bekannt. Es gab Perlenhändler, die bis Indien gereist sind und manchen sagt man, auch im Orient in der damaligen Zeit, manche sind bis Britannien gereist. Ja? Da gibt es alte Dokumente darüber. Scheinbar gab es da tolle Perlen irgendwie zu finden. Auf jeden Fall, Perlenhändler gab es und Perlenhändler natürlich. Wenn du einmal eine Perle da so entdeckt hast, also stelle ich mir das so vor, so fast wie Aladdin irgendwie so, und dann in den Läden geht er rum auf dem Bazar und sucht da so Perlen, ja. Und dann stelle ich mir so vor, hat er die Hammerperle gefunden. Weiß zwar nicht, warum der andere sie überhaupt zum Verkauf freigibt, aber egal. Ja. Aber er findet diese Perle, ja, und er sagt, boah, dafür lohnt sich alles, alles, was ich habe, ja, setze ich dafür ein, um diese Perle mein eigen nennen zu können. Aber ihr merkt, das Bild hat sich gedreht. Ja, da ist nicht mehr die Perle des Reich Gottes, sondern der Kaufmann, der auf der Suche ist. Das heißt, Gottes Reich ist aktiv. Und hier beschreibt Jesus eine tiefe Wahrheit, die letztlich unsere absolute Entlastung ist. Nämlich, dass Gott selber, dass es in seinem Wesen liegt, dass er uns sucht. Dass er diese Welt durchsucht, auf der Suche nach der Perle. Ja? Das heißt, die Suchbewegung Gottes, das ist so ein Ausdruck seines Wesens. Ja, im Neuen Testament, im Johannesevangelium drückt es der Johannes so aus. Und das Wort, damit ist Jesus gemeint, ja, das Wort wurde Fleisch, also er wurde Mensch und es wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, also eines wesensgleichen Originals, ja, vom Vater, von Gott selber, voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist so, wenn Johannes viele Jahre später Jesus nochmal Revue passieren lässt. Was habe ich eigentlich erlebt in diesen 3 Jahren? Und da beschreibt er das. Gott selber ist Fleisch geworden. In Christus. Und er war da zum Anfassen und wir konnten ihn sehen, wie er umgegangen ist mit den Menschen, was er erzählt hat, was er gesagt hat, was er verkörpert hat. Sagt, das ist die Suchbewegung Gottes. Denn das war der Auftrag von Jesus, dass er auf diese Erde kommt und sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Davon spricht Jesus letztlich von sich. Und Jesus findet seine Perle, nämlich, das ist ein theologischer Ausdruck, den ich vor ein paar Wochen hier eingeführt habe, nämlich die Gurkentruppe. Ja? Er findet uns. Ja? Andere Theologen würden sagen, er findet die Braut, die Gemeinde. Ja, das ist ein schönes Bild, auch was die Bibel öfters verwendet. Jesus ist der Bräutigam, ja, und er wartet jetzt schon im Himmel auf die Braut. Ja, die wird immer schöner, ich wollte sagen größer, das muss man aufpassen mit Vergleichen, ja. Aber die Braut, ja, die wird geschmückt, heißt es mal im Neuen Testament. Das sind wir, das ist die Gemeinde, die Menschen, die sagen, jawohl, wir glauben an dich, Jesus. Das ist die Braut, ja, und es wartet alles auf diesen Tag, dass die zwei zusammenkommen. Wir sind jetzt halt noch hier, ja, und er wartet schon dort und sagt, oh, hoffentlich kommt sie bald, ja. Und von daher, das heißt, er findet seine Perle, die Gemeinde, das ist das Bild dafür, ja. Und die Gurkentruppe, ja, ich sag mal, er täuscht sich ja nicht in uns. Ne? Das heißt, er findet die Perle, obwohl wir vielleicht manchmal an dieser Perle auch ein bisschen verzweifeln. Und ich glaube schon, dass die Bibel sehr nüchtern ist. Und ich finde es deswegen so toll, dass sie beides aushält. Dass sie über die Menschen mit einem sehr realistischen Blick spricht, nämlich, dass wir als Menschen aus uns heraus nicht die Würde besitzen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, sondern wir laufen eigentlich weg von Gott. Die Bibel ist voll davon, es zu umschreiben und das Drama zu beschreiben, dass wir wegrennen und dass er alles einsetzen muss. Denn das tut der Kaufmann, er ist bereit, alles zu geben, sein Leben. Und hier wird davon gesprochen, dass er bereit ist, für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Er gibt alles und er ist bereit. Und er nimmt uns oder er wählt uns nicht, weil wir immer so toll sind, alles richtig machen, sondern er liebt uns einfach, weil wir seine Geschöpfe sind. Und das finde ich der Hammer. Und das ist, finde ich, das Entlastende in diesem Gleichnis, ja. Dass wir so wertgeschätzt sind von Jesus. Und dass er bereit ist, für uns alles zu geben. Und davon lebe ich. Und das heißt, unser Glaube ist letztlich ein Geschenk. Ich habe es mal geschrieben, noch ein bisschen. Sein skandalöses Werk. Denn diese Botschaft, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, trifft nicht unbedingt immer auf Gegenliebe. Nicht mal bei mir. Denn manchmal sage ich, hey, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt Tage, wo ich sage, ich bin sehr schlecht. Manchmal bin ich so zerrissen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, hey, ich brauche keinen Jesus, der für mich stirbt. Im Islam und anderen Religionen sagt man, das kann ja nie sein, dass ein Gott Mensch wird. Ja? Das ist eines Gottes nicht würdig, dass er ans Kreuz geht. Doch die Bibel beschreibt Jesus sehr, sehr heruntergekommen, menschlich. Und die Bibel berichtet davon, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Es war ein Skandal damals. Nicht jeder wollte das hören, nicht jeder wollte es glauben. Und das ist ein Anstoß. Und das müssen wir uns als Menschen gefallen lassen, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich zu holen, die Gemeinde. Und wenn du dabei sein willst, dann musst du es akzeptieren, zu sagen, ja. Und ich erkenne, dass ich vor ihm, so wie ich bin, nicht bestehen kann. Aber ich kann bestehen, weil er alles für mich gegeben hat, weil er mich entlastet hat, die Schuld weggenommen hat. Mein dritter und letzter Gedanke. Zwei Bewegungen stellen wir fest. Wenn man so will, eine unfreiwillige Suchbewegung, eine Findungsbewegung auf dem Acker. Menschen finden Gott. Das ist unsere Wirklichkeit, wie wir das Leben wahrnehmen. Aber es gibt noch eine andere, nämlich eine geheime, vielleicht eher eine verborgene, nämlich, dass Gott selber aktiv ist. Und das ist, glaube ich, wer nachdenkt über sein Leben, wird sagen, oh ja, das nehme ich wahr. Es ist vor allem Gott, der aktiv ist und der uns sucht und der alle Hebel in Bewegung setzt. Zwei Bilder. Und die Frage ist ja auch nochmal, was stimmt hier irgendwie überein? Was ist ähnlich? Vorhin haben wir gesammelt, es geht zweimal irgendwie um was Wertvolles. Vorher kam hier, glaube ich, Investment, wie hast du es genannt? Geld und Nutzen? Eine Rechnung. Kosten, Nutzen, danke. Ja. Ich würde sagen, Investment verbindet beides. Ja. Beide Bilder. In beiden Bildern würde ich sagen, kann man auch Freude voraussetzen. Ja, das auch. Vielleicht kann man sagen, Freude und Investment. Das ist in beiden gleich. Aber es werden zwei verschiedene Bewegungen, die aufeinander zugehen, beschrieben. Zwei Wirklichkeiten. Und ich finde, dass es generell um Hingabe geht in diesem Gleichnis. Und dann wird es auf einmal spannend. Bisher kann man sagen, das höre ich mir nicht an. Aber ein Gleichnis hat ja irgendwo ein Ziel, dass Jesus damals seine Hörer und uns heute irgendwo herausfordern möchte zu einem Schritt, zu einer Überlegung, zu einer Entscheidung, zu einer Hinterfragung. Und er hinterfragt uns und lädt uns ein und ermutigt uns und sagt, sei bereit, dein Leben, dein Alles hinzugeben. Denn es lohnt sich. Sei bereit, dein Leben mir zur Verfügung zu stellen. Ganz. Deine Zeit, deine Familie, dein Geld, dein Haus, dein Auto, alles gib es mir. Nicht, weil er uns als Sklave halten möchte, sondern weil er sagt, gib es mir. Und in meinem Auftrag darfst du es verwalten. Und das finde ich das Spannende, ja? Dass Gott uns so einlädt und dass er es beschreibt, dass wir herausgefordert sind und sagen, hey, das Reich Gottes ist so wert, dass du alles gibst und tu es, weil ich habe es genauso gemacht. Ich habe alles hingegeben. Und von daher geht es darum, Gott ist bereit, alles hinzugeben und dass auch wir mutig sind und sagen, es lohnt sich, alles einzusetzen, alles auf die Karte Jesus zu setzen, dass ich mich selber mit meinem Leben, mit meinen Wünschen, meinen Zielen, meinen Träumen, dass ich nicht sage, das mache ich und ein bisschen ist reserviert für dich, Gott, am Sonntag Religion, sondern dass Jesus alles haben darf und es wird sich lohnen für uns. Für manche, ja, ich war ja mal als Jugendevangelist fürs Jugendwerk unterwegs, habe öfters Jugendwochen gemacht. Im März mache ich wieder eine, mal nach längerer Zeit wieder. Und dann habe ich öfters auch Gespräche gehabt mit Leuten, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, ja, wo es darum ging, soll man das wagen, so einen Schritt auf Jesus zuzumachen? Und dann viele zögern und sagen, nee, ich möchte ein bisschen, da habe ich Angst davor, ihm alles zu geben oder das auch mal auszusprechen. Und ich will nur sagen, ich will dich ermutigen, ich kenne manche hier, aber nicht alle. Und ich weiß von manchen, da weiß ich, sie sind voll hingegebene Nachfolger von Jesus und die wollen jünger sein und sagen, ich bin bereit, mein ganzes Leben, es gehört dir, Gott. Weil ich bin ja sowieso dein Geschöpf. Aber dann gibt es auch immer wieder Leute, und das weiß ich, und manche sind in Prozessen, das ist das Schöne, dass wir eine Gemeinde sind, wo man im Prozess sein kann, ja, aber hin zu Jesus. Und ich möchte locken und einladen, wieder irgendwann diesen Schritt zu wagen, sagen, Jesus, mein ganzes Leben, es gehört dir. Alles, was ich besitze und habe, was ich bin, ich stelle es dir zur Verfügung. Ich setze es ein. Und dann verspricht er, dann wird unser Leben, ja, es wird einen neuen Schwung kriegen. Wir haben es vorhin gesungen, du gibst mir ein neues Leben. Und es nochmal neu zu glauben, sagen, ja, Jesus. Oder vielleicht zum wiederholten Male. Denn ich habe hier geschrieben, jünger werden lohnt sich, aber auch jünger bleiben. Weil viele fangen an, aber irgendwann verblasst es wieder. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder Entscheidungen und sagen, ja, Jesus, das Gleichnis fordert uns heraus. Mein ganzes Leben, mit allem, was ich habe, es gehört dir. Ich stelle es dir zur Verfügung. Und du darfst machen damit, was du willst. Oh, da haben wir Angst. Aber nach über 30 Jahren als Jesus-Nachfolger sage ich, die Angst ist unbegründet. Es lohnt sich, er macht das Leben schön und er gibt ein wunderbares Ziel, weil ich nicht mehr für mich nur lebe, für mich und mein Glück, sondern ich darf es zu seiner Ehre tun und zum Wohl für andere Menschen. Und damit glaube ich, dass am Ende die Freude steht, nämlich über das, was wir entdecken werden. Und wenn du vielleicht noch zögerst, ich sage dir, lass dich drauf ein, du wirst Freude erleben. Und ich sage euch, ja, nicht jeder Traum meines Lebens ist in Erfüllung gegangen. Und ich weiß auch nicht, warum es sein muss. Manche Christen, auch in unserer Gemeinde, müssen durch tiefe Tiefen gehen, durch krasse Krankheiten. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber wenn man viele fragt, vielleicht auch nicht alle, in jeder Situation, sagen sie, ich habe Freude, weil ich Jesus kenne. Und weil wir wissen, wir gehen diesem Tag entgegen, weil wir Teil dieser Braut sind, die aus vielen Stücken besteht, ja, Bausteinchen sozusagen, das ist ja auch nur ein Bild, ja. Und wir gehen auf diesen Tag zu und wir glauben daran, dass irgendwann das kommen wird, dass Jesus sichtbar da sein wird und dass wir ihn anfassen können, ihn begegnen können, in seinen liebevollen Augen schauen können und ihn erleben können. Und auf einmal, ja, wird die Freude da sein. Das Leben hier ist nicht jeden Tag Freude, aber vielleicht immer wieder ein bisschen Vorfreude. Und ich glaube, Vorfreude kommt dann, wenn wir uns bewusst machen, was auf uns wartet. Und wenn wir manchmal jetzt schon ein bisschen was erleben können, was Gott tut. Und ich sage euch, mein Herz ist immer wieder voll von Freude. Und manche teilen diese Freude. Weil wir sehen, dass Leute hierher kommen, verändert werden. Weil wir sehen, dass Leute Hoffnung kriegen in ihr Leben. Und ich sage euch, es gibt eigentlich, wenn man sich bewusst macht, keine geilere Freude. Ja? Und ich sage, es gibt nichts Cooleres, als dabei zu sein, wenn ein Mensch sagt, ich möchte mein Leben jetzt mit Jesus leben. Ich durfte manchmal schon Geburtshelfer sein. Hebammerich oder wie man auch immer das nennt, geistlich gesehen. Ja? Aber das ist eine Würde, eine Ehre. Und von daher möchte ich das verbinden mit einem kurzen Hinweis nochmal. Du hast es vorhin schon gebracht, also ich habe es mal genannt, die neue Staffel beginnt, ja. In Zeiten von Netflix muss man es ja heute so sagen, ja. Aber versteht ihr, ab nächster Woche wollen wir uns 4 Wochen auch wieder Gedanken machen über Jüngerschaft. Wie sieht es aus, wenn wir unser Leben sagen, hier hast du es, ich will von dir lernen, du darfst Spuren in meinem Leben hinterlassen. Diesmal ohne Begleitbuch, wir machen eigene... Ja, ich sag mal, für Kleingruppen werden wir eigene kleine PDF-Fragenbögen und so weiter machen. Das heißt, die verschicken wir dann auch. Also falls Kleingruppen sich beteiligen möchten, Hauskreise, macht einfach mit ab nächster Woche. So, ein paar Augenblicke. Wie immer lasse ich Zeit zum Nachdenken. Vielleicht irgendwas sacken zu lassen oder vielleicht innerlich zu sagen, ja Jesus, das glaube ich. Dass du alles gegeben hast, mein Leben soll dir auch gehören. Ich bin bereit, auch alles zu geben. Manchmal ist es ein schwerer Schritt, weil man weiß, da stehen vielleicht auch Veränderungen an. Tut vielleicht auch ein bisschen weh, kratzt am Stolz, aber es lohnt sich. Und warum soll es uns besser gehen als den Menschen damals? Auch die waren herausgefordert, ihr Leben ganz Gott zu geben. Und sie haben erlebt, dass sich's lohnt. Kurze Zeit zum Nachdenken und dann bete ich mit uns. Großer Gott, möchte Danke sagen dafür, dass du uns einlädst, dich zu finden und dass du unser Schatz werden möchtest, es bist und dass du es bleiben möchtest. Und ich danke dir, dass das unser Leben verändert, in eine gute Richtung bringt, nämlich immer näher hin zu dir. Ich danke dir für Menschen wie Nikki Gumbel, die ihr Leben wirklich ganz dir gegeben haben und interessante Bücher geschrieben haben und mittlerweile Millionen Menschen dich dadurch kennengelernt. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns begabt hast und dass du uns an dem Ort, wo wir leben, einsetzen möchtest, als so ein, ja, ein kleiner Schatzhinweiser, dass man in dir alles findet, was man braucht. Und das Coolste dabei ist, dass wir dich finden können, weil du dich in Bewegung gesetzt hast, weil du nicht im Himmel geblieben bist, von oben einfach nur zuschaust, sondern weil die Liebe zu uns hat dich auf diese Erde gebracht, dass du uns hinterhergehst, jeden Tag durch deinen Heiligen Geist uns daran erinnerst, dass du noch da bist. Und wenn wir dich und deine Stimme hören, so schenk's, dass wir dir Raum geben. So segne uns. Amen.